Schön, dass ich mal wieder bei euch sein darf. Danke für die Einladung, Bruno. Stellt euch folgende Situation vor. Es ist ein Klassentreffen nach, ich weiß nicht, 20 oder 30 Jahren, nach Schulabschluss. Zwei Männer treffen sich auf diesem Klassentreffen wieder und kommen bei einem Gläschen Wein ins Gespräch. Und der eine weiß, der hat eine Frau aus der Nachbarklasse geheiratet und fragt dann so nebenbei nach und sagt, du sag mal, wie läuft das eigentlich in deiner Ehe? Und er sagt, ja, so eigentlich ganz gut. Aber wenn wir denn mal in Streiten kommen, dann wird meine Frau immer gleich hysterisch. Stopp mal, du meinst hysterisch. Nee, sagt er, hysterisch. Dann fängt sie an, aus den letzten 20 Jahren jeden vergessenen Hochzeitstag und jede Kleinigkeit aufzuzählen. Dann wird sie immer gleich hysterisch. Ich weiß nicht, wie euch das geht mit dieser inneren Buchführung, die man manchmal hat, wo Dinge sind, die andere uns angetan haben, wo wir verletzt worden sind, wo andere an uns schuldig geworden sind. Wir sind bei uns in der Volksmission im Moment gerade in einer Predigtreihe, die ich überschrieben habe, wir wollen lesbare Briefe Christi sein. Und ein Grundthema dessen, was Christus ja vermitteln will, ist das Thema Vergebung. Vergebung zum einen, die wir selber erleben können, diese Befreiung von Schuld, die Christus uns durch seinen Tod am Kreuz ermöglicht. Aber eben auch die Vergebung untereinander, in unserem Miteinander, die gelebte Vergebung. Wie oft werden wir bewusst oder unbewusst aneinander schuldig? Wie viele Situationen habe ich vielleicht irgendwo in meiner Erinnerung, wo Menschen an mir schuldig geworden sind? Mehr oder weniger heftig. Das ist ein ziemlich schwieriges Thema, weil wir dem gerne so ein bisschen ausweichen. Es ist schwierig, Dinge offen anzusprechen und auszuräumen. Es kostet Überwindung. Und komischerweise habe ich manchmal gerade bei uns als Christen das Gefühl, dass wir Dinge lieber unter den Teppich kehren, als sie auszuräumen. Dabei sollten wir es doch eigentlich besser wissen. Überleg mal ganz kurz, gibt es da jemand, zwischen dem und dir irgendwas steht, wo Dinge nicht geklärt sind, wo jemand vielleicht an dir schuldig geworden ist, dem du was nachträgst? Ich bin geradezu überzeugt davon, dass jedem von uns mindestens eine Person eingefallen ist, wo irgendwas ist. Gerade wir als Christen sollten doch eigentlich wissen, dass wir von der Vergebung leben und auch Vergebung weitergeben sollen. Wir beten das im Vaterunser. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Die Frage ist, wie funktioniert das? Kurz vor dem Text, den wir eben gehört haben, hat Jesus seinen Jüngern gesagt, wenn da jemand ist, der an dir schuldig geworden ist, wenn ein Bruder gegen dich sündigt, dann geh hin zu dem, der dir Böses zugefügt hat und bring das in Ordnung. Petrus hat das scheinbar zu denken gegeben. Er kommt ja dann an hier. Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder vergeben, wenn er Unrecht an mir tut? Ist 7-mal genug? Für mich klingt das fast so, als ob Petrus erwartet, für seine großzügige Vergebungsbereitschaft von 7-mal von Jesus gelobt zu werden. Im Hinterkopf das Wissen, die damaligen Rabbiner haben gesagt, also 3-mal soll man vergeben und dann ist gut. Und jetzt kommt Petrus und sagt, ich verdoppel diese 3 und leg noch einen drauf. Ist doch eine tolle Vergebungsbereitschaft, oder? Und Jesus sagt, nein, nicht 7-mal, sondern 7 mal 70. Also was machen wir? Strichliste? Und bei 491 hole ich die Keule raus? So hat Jesus das nicht gemeint, das wissen wir, glaube ich, alle. Sondern Jesus sagt, Vergebung ist unbegrenzt und bedingungslos. Und wenn man das hört, Jesus sagt, Vergebung soll unbegrenzt und bedingungslos sein, weiß nicht, wie euch das geht, sagt mein Herz, nö, das will ich nicht. Nein, das ist nicht das, was ich eigentlich will. Eigentlich ist man ja, gehen wir es mal zu, ist man doch eigentlich gerne Opfer. Ist doch schön, wenn ich jedes Mal wieder was rausholen und dem anderen vorhalten kann, wenn er mir quer kommt. Und Jesus sagt, nein. Vergebung ist bedingungslos und grenzenlos. Und das zu leben, das ist der einzige Weg, zu einem wirklich entlasteten Leben zu kommen. Nicht vergeben heißt nachtragen. Wer von euch wäre bereit, wenn ich hier einen Sack mit 50 Kilo Kartoffeln hinstelle, sich den auf die Schulter zu packen und mir 24 Stunden lang hinterher zu schleppen, ohne ihn zwischendurch abzusetzen. Das macht keiner freiwillig. Das führt zu einem steifen Nacken, zur Halsstarrigkeit und Rückenschmerzen kriegt man wahrscheinlich auch noch davon, wenn man das die ganze Zeit durchzieht. Das tun wir unserem Körper nicht an. Warum, bitteschön, tun wir es an so vielen Stellen unserer Seele an? Dinge nachzutragen, hinterher zu schleppen. Wir machen uns schlussendlich selber kaputt damit, wenn wir nachtragen. Das belastet uns, das belastet mich, nicht den anderen. Im Deutschen ist das ganz schön. Verzeihen hängt sprachlich mit Verzichten zusammen. Ich verzichte darauf, dem anderen das hinterherzutragen. Vergeben heißt weggeben. Ich lege diesen Sack Kartoffeln ab. Ich lege ihn ans Kreuz, da wo er hingehört. Ich übergebe diese Last demjenigen, der dafür gestorben ist. Einige Gedanken zu dem Text. Einander vergeben geschieht, indem man von sich weg hin zum anderen sieht. Petrus sagt, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er mir Unrecht tut? Ich meine mir. Es dreht sich um mich. Einerseits verständlich, klar, wenn ich derjenige bin, der betroffen ist, der verletzt wurde, dann bin ich derjenige, dem es weh tut, der Schmerzen hat. An der Stelle geht es um mich. Und ich bin ja schließlich auch im Recht, oder? Mir ist ja Unrecht geschehen. Ich bin ja derjenige, der verletzt wurde. Jesus deutet hier an, es geht schlussendlich nicht um die Frage, ob ich im Recht bin oder nicht. Wir kennen diese Geschichte wahrscheinlich alle, die Jesus hier erzählt. Der König, der Abrechnung hält und diesen Beamten zu sich rufen lässt, der wahrscheinlich von der Beschreibung her jemand ist, der das Recht hat, Steuern einzutreiben. Und der hat scheinbar einen ziemlichen Haufen Geld unterschlagen. Ich habe mal versucht, das ein bisschen umzurechnen. Wenn du das gerade mal einblendest, Jesus spricht hier von 10.000 Talenten. Das entspricht 60 Millionen Tagelöhnen. Wenn ich mal von einem Stundenlohn von 10 Euro die Stunde ausgehe, bei einem 8-Stunden-Tag, hatten die damals nicht, die haben mehr gehabt, aber egal. Ja, wenn ich davon mal ausgehe, komme ich auf 4,8 Milliarden Euro, die dieser gute Mann seinem König schuldet. 10.000 Talente, in Relation, das Jahresgehalt von Herodes Antipas waren 200 Talente. Das Steueraufkommen der fünf Provinzen Judäa, Idumea, Samaria, Galiläa und Perea brachte zusammen 800 Talente. Man müsste also, um diese Schuld zu bezahlen, 12 Jahre lang die kompletten Steuern dieser fünf Provinzen ohne Abzug abführen, um diese Schuldsumme zu bezahlen. Und da sind noch keine Zinsen mit eingerechnet. Das ist die Größenordnung, von der Jesus hier spricht. Fast 5 Milliarden Euro. Und der Typ steht vor diesem König und weiß ganz genau, ich bin im Leben nicht in der Lage, das zurückzuzahlen. Das funktioniert nicht. Ich kriege keine 4,8 Milliarden Euro zusammen. Egal, was ich anstelle. Und der König ist völlig im Recht, wenn er diesen Schuldner samt seiner Familie und seinem Besitz verkaufen lässt. Nach damaliger Situation sogar völlig im Recht, juristisch gesehen, den guten Mann foltern zu lassen. Das war die übliche Methode, um seine Verwandtschaft und seine Freunde dazu zu bewegen, doch ein bisschen was von der Schuld zurückzuzahlen. Rechtlich, juristisch, völlig okay. Und der Beamte weiß das. Und er setzt alles auf eine Karte und fällt vor dem König auf die Knie und verspricht, man müsste fast sagen, wieder besseres Wissen, das Unmögliche möglich zu machen. Ich will ja zurückzahlen. Es kann ihm nur noch die Geduld des Königs helfen. Der König sieht diesen Mann an und Jesus sagt, er wird innerlich bewegt. Wörtlich müsste man übersetzen, es dreht ihm den Magen um. Es fährt ihm in die Eingeweide. So tief geht das Mitleid mit diesem Mann, der da vor ihm sitzt. Man könnte sagen, der König könnte das Heulen kriegen, wenn er daran denkt, was mit diesem Mann gleich passiert. Aus diesem Gefühl heraus denkt er nicht an seinen Verlust, er denkt nicht an die 4,8 Milliarden Euro, sondern er denkt einzig und allein daran, was diesem Mann blüht. Und das bringt ihn dazu, ihm die Schuld zu vergeben. Restlos, ohne Verpflichtung, ohne zu sagen, okay, schau mal, was du schaffst und über den Rest reden wir dann später. Sondern jetzt und gleich und sofort alles restlos weg. Völlig schuldenfrei, bis auf den letzten Cent. Und das nur, weil der König nicht an sein Geld denkt, sondern daran, was diesem Mann blüht. Weil er nicht sich, sondern den anderen sieht. Der Beamte geht raus, trifft einen anderen, der ihm Geld schuldet, 100 Denare, 100 Tagelöhne damaliger Zeit, im Vergleich zu den 10.000 Talenten Witz. Nichtsdestotrotz packt er den und lässt ihn ins Gefängnis werfen. Unsere erste verständliche Reaktion ist, sag mal, hast du es nicht gerafft? Dir sind eben 4,8 Milliarden Euro erlassen worden. Und jetzt probst du einen Zwergenaufstand wegen 8.000 Euro. Und er würde vielleicht sagen, wieso denn? Ich bin doch im Recht. Wenn das jetzt jeder machen würde, wie soll ich denn jemals zu meinem Geld kommen? Ich kann doch nicht einfach jedem seine Schuld erlassen, das geht doch nicht. Ich bin doch im Recht. Und juristisch gesehen hat er recht. Juristisch gesehen ist er im Recht, da schuldet ihm was. Er darf das. Aber er hat nicht so viel einen Blick für seinen Schuldner, sondern er sieht nur sich selber, sein Recht, was ihm zusteht, was er kriegen kann. Und dann reagiert er entsprechend. Wir wissen alle, Jesus sagt das ja fast ausdrücklich, es geht um das Reich der Himmel, also es geht um Gott bei diesem König, um den es geht. Und wir wissen alle, dass wir schlussendlich alle von Geburt an bei Gott im Minus stehen. Wir sind schuldig vor Gott. Unser Konto steht im Minus. Und egal wie viel Gottesdienst wir machen, egal wie viel wir beten, egal wie viel wir in der Bibel lesen, egal wie viel wir in der Gemeinde mitarbeiten, wir werden es im Leben nicht schaffen, dieses Konto auszugleichen, geschweige denn, uns einen Plus zu erarbeiten. Das funktioniert nicht. Und so stehen wir genauso wie dieser Mann vor Gott und können eigentlich nur eingestehen und sagen, meine Kraft reicht nicht. Ich habe keine Chance. Ich bin völlig und ganz auf deine Gnade angewiesen, wenn ich da jemals wieder rauskommen sollte. Und Gott handelt genauso wie dieser König. Gott hätte alles Recht der Welt, uns unsere Schuld bezahlen zu lassen, uns bluten zu lassen für unsere Schuld. Aber er schaut nicht drauf. Er verzichtet auf dieses Recht. Er schaut noch nicht mal darauf, ob wir dann anschließend mit seiner Barmherzigkeit auch richtig umgehen. Ob wir ihm dann anschließend genügend Dankbarkeit erweisen. Er gibt uns die Vergebung der Schuld. Er sieht nicht auf sich, sondern er sieht auf uns, auf dich und auf mich. Er sieht, was uns blüht. Er sieht, dass uns das kaputt macht, wenn wir da drin bleiben. Er sieht, dass du und ich das nicht aus eigener Kraft schaffen. Das dreht ihm den Magen um. Er wird so tief von Mitleid bewegt zu uns, dass er seinen Sohn auf diese Welt schickt und für uns sterben lässt, um diese Schuld zu bezahlen. Wir feiern das nachher wieder im Abendmahl, wo uns das nochmal handgreiflich wieder vor Augen geführt wird. Die Schuld der Welt ist bezahlt, deshalb kann Gott und wird Gott uns unsere Schuld vergeben, wenn wir ihn um Vergebung bitten. Zweiter Gedanke, einander vergeben heißt einander freilassen. Vergebung hat im Griechischen von der Sprache her was mit freisetzen, freilassen zu tun. Der König erlässt seinen Beamten die Schuld und lässt ihn damit im wahrsten Sinn des Wortes frei. Frei von dem Zwang, die Schuld zurückzahlen zu müssen. Frei vom Verkauf in die Sklaverei. Frei aus dem Gefängnis, aus dem Schuldturm. Aber der kann mit seiner Freiheit nicht umgehen. Sondern er gebraucht seine Freiheit dazu, einen anderen ins Gefängnis zu werfen. Vergebung macht frei. Vergebung macht mich frei, der ich vielleicht verletzt wurde. Vergebung macht mich frei davon, dem anderen etwas nachtragen zu müssen. Vergebung macht frei von Bitterkeit, von Wut, von Hass. Vergebung macht frei, einander wieder offen zu begegnen. Vergebung macht frei, wenn ich sie dann wirklich auch ausübe und auslebe. Vergebung kann auch den anderen frei machen, wenn ich ihm Vergebung zusprechen kann, wo er seine Schuld einsieht. Macht frei von schlechtem Gewissen. Macht frei, sich wieder neu in die Augen schauen zu können. Gut, problematisch wird es an der Stelle, wo der andere kein Schuldbewusstsein hat. Wo er das gar nicht einsieht, dass er mich vielleicht verletzt hat. Dann hat er überhaupt keine Last damit. Nichtsdestotrotz sollte ich an dieser Stelle vergeben, damit ich frei. Damit ich frei werde und die Sache mich nicht mehr belasten muss. Ein kurzer Hinweis an der Stelle, ich will den Punkt nicht weiter ausführen, ich will nur darauf hinweisen, vielleicht greifst du das Thema irgendwann nochmal auf. Versöhnung und Vergebung ist nicht unbedingt dasselbe. Vergeben kann ich alleine, zur Versöhnung gehören immer zwei. Aber das wäre ein Thema für sich. Dritter Gedanke noch am Schluss. Vergebung hat Konsequenzen. Die Reaktion dieses untreuen Beamten zeigt, dass er letztendlich überhaupt nicht begriffen hat, was dieser Schuldenerlass für ihn bedeutet. Das ist gar nicht gerafft. Eigentlich hätte er aus dieser Barmherzigkeit, die der König ihm entgegengebracht hat, etwas lernen sollen. Stattdessen geht er einfach zur Tagesordnung über. Kleiner Einschub, das ist die große Gefahr in der Denke, in unserer europäischen christlichen Kultur vom lieben Gott. Der ist ja schließlich dafür da, uns zu vergeben. Aber das hat mit dem, wie ich lebe, nicht viel zu tun. Dieser Beamte erlebt diese Situation und die Tatsache, dass der König so gnädig mit ihm ist, lässt ihn scheinbar völlig kalt. Er nimmt das für sich in Anspruch und das war's dann. Er ist im Recht und er will Recht behalten seinem Schuldner gegenüber. Wo käme man denn hin, wenn man überall gnädig ist? Das ist eigentlich auch die Frage, die hinter dem von Petrus steht. Wo bleibt mein Recht, wenn jemand anders an mir schuldig wird? Und fällt euch was auf an der Geschichte? Dieser Beamte legt an den anderen viel strengere Maßstäbe an als an sich selber, wenn die beiden Summen miteinander vergleichen. Und ist das nicht typisch für uns? Meine Fehler sind nur Fehler, bei dem anderen ist es Sünde. Wenn ich dir auf die Füße trete, dann ist das ein Versehen. Wenn du das bei mir tust, ist das eine Gemeinheit. Wenn andere rücksichtslos sind, bin ich nur offen. Die anderen, die sind alle so selbstsüchtig und so geizig. Ich bin nur sparsam. Seht ihr die zwei Maßstäbe, die wir alle haben, an unterschiedlichen Stellen? Und Jesus sagt hier zu Petrus, du, Petrus, hör auf, aufzurechnen. Solange du aufrechnest, hast du die Gnade Gottes nicht wirklich begriffen. Hast nicht wirklich begriffen, was Gott dir wirklich vergeben hat. Petrus, wer bist du denn? Du bist doch auch nicht anders als dieser arme Schuldner da, der völlig und ganz auf die Gnade und Barmherzigkeit des Königs angewiesen ist. Und überleg doch mal, wie gering ist in Relation zu dem, was Gott dir vergeben hat, das, was da an sieh dich, wie Gott dich sieht und dann handle entsprechend. Vergebung hat Konsequenzen, soll Konsequenzen haben bei uns. Vergebung hat Konsequenzen, mangelnde Vergebungsbereitschaft auch, sagt Jesus. Ziemlich deutlich hier sogar. Der Schuldner schaut jetzt auf sein Recht. Und dann macht der König das genauso. Ich schaue jetzt auch auf mein Recht und fordere mein Recht ein. Und er muss die Folgen tragen. Er wird dann doch noch ins Gefängnis geworfen. Und Jesus sagt, genauso wird es euch ergehen, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Ein ernstes Wort hier am Schluss. Gleichnisgeschichte. Wenn wir nichts daraus lernen, wie Gott mit uns umgeht, hat das Folgen in unserem Leben. Wenn die Vergebung, die wir von Gott erlebt haben, keine Konsequenzen hat in unserem Miteinander, hat das Folgen. Jesus redet hier von den Folterknechten. Kennt ihr unsere Folterknechte, wenn wir nicht vergeben? Ich nenne mal ein paar. Bitterkeit. Wut. Rachsucht. Depression. Diese Folterknechte, die uns das ganze Leben, die unser Miteinander in der Familie und in der Gemeinde kaputt machen können, die resultieren aus mangelnder Vergebungsbereitschaft. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Jan Wehring hat das in einem Lied vor 20, 30 Jahren mal sehr schön vertont. Wie Gott mir, so ich dir. Wie Gott mir, so ich dir. Wie Gott mir vergeben hat, vergebe ich dir. Vergebung ist Herzenssache, ist Gottes Herzenssache. Weil es ihm nicht billig ist, Gott ist kein Schwamm drüber, Gott, sondern ihn hat die Vergebung was gekostet. Es hat ihn das Leben seines Sohnes gekostet. Es hat ihn das Blut seines Sohnes gekostet. Und weil die Vergebung eine Herzenssache Gottes ist, hat sie auch Konsequenzen. Wenn uns bewusst ist, was Gott uns vergeben hat, sollte es uns ein leichtes sein, unserem Bruder, unserer Schwester zu vergeben. Ich gebe euch diese Fragen mit, vielleicht auch mit ins Abendmahl, jetzt in die Stille. Wo bist du gefragt zu vergeben? Deinem Arbeitskollegen, deinem Chef, Schulkameraden, Lehrer, Vater, Mutter, Ehepartner, Kind, Freund oder Pastor. Wer vergeben kann, wird frei. Louis Smith sagt mal: Wenn du einem Menschen vergibst, dann lässt du einen Gefangenen frei. Und dann entdeckst du, dass der wirkliche Gefangene du selber warst.